Vormittag, dass wir nachher komplett entspannt zum Mittagessen gehen können. Also die Überschrift für heute Morgen heißt eine unglaubliche Entspannung. Bevor wir uns aber dieser Überschrift widmen, diesem Thema widmen, wie Gott so unseren Glauben formen möchte, wie wir wachsen können, wie wir vorankommen möchten, will ich kurz mit dir über eine Frage nachdenken, die uns alle heute Morgen schon beschäftigt hat, und zwar, auf was können wir eigentlich stolz sein? Als ich heute Morgen das Zimmer verließ, W3 oder so heißt es, glaube ich, und die Tür ins Schloss fiel und ich bemerkte, dass man sie dann von außen nicht mehr aufmachen kann. Wisst ihr, auf was ich stolz war? Dass die Karte schon in meiner Hosentasche war. Ich hatte schon kurz einen Schreck. Außerdem war ich stolz, dass ich meine Weißwurst nicht aufessen musste heute Morgen. Ging es jemand anders auch noch so? Ja, wir zumindest. Wir waren uns einig, was für eine erbärmliche Weißwurst. Und das bei euch Experten. Richtig erbärmlich. Aber dafür war ich auch stolz auf unsere Frühstücksgemeinschaft. Wir haben uns ganz gut unterhalten über das Money Green. Da bin ich ja schon ganz gespannt, wie da eure Erfahrungen werden. Auf was kannst du heute Morgen eigentlich stolz sein? Vielleicht auf deine Wahnsinnsfrisur, die du dir an diesem Morgen gestylt hast. Oder über die mehr Stunden Schlaf als zu Hause. Frag mal kurz deinen Nachbarn, auf was kannst du heute eigentlich stolz sein? Eine Minute Zeit. So, auf was können wir eigentlich stolz sein? Gibt es überhaupt Sachen, auf die wir stolz sein können? Haut mal was raus. Frisuren. Aussehen. Andere Dinge. Habt ihr was? Hattet ihr was? Schmitter, du? Auf was? Da kann man stolz drauf sein, dass man es überlebt hat, oder was? Ja? 17 Kinder in einem Bett. Krass. Okay, war noch jemand auf irgendwas stolz? Krass, bei dieser Morgenandacht. War jemand da? Okay, kann man auch stolz drauf sein. Ich bin total stolz drauf, dass ihr mich eingeladen habt und dass wir dieses Wochenende zusammen verbringen können. Deswegen würde ich gerne ein kleines Selfie mit euch machen. Lacht nicht. Das ist gut. Ja, ist es so? Ja, gut. Also, der Jay auch. Ja, okay, ja, von dem kriege ich das. Nein. Okay, aber ich verlinke euch auch. Ich verlinke auch City Church und Schmitter verlinke ich. Wie kriegen wir das jetzt hin? Könnt ihr alle mal eskalieren kurz? Das ist. Jetzt ihr kommt doch dran. Juhu! Habe ich. Sauber, danke. Okay, ich verlinke den Jay auch, dass der es auch sieht. Auf was können wir eigentlich stolz sein? Ich will mal sagen, auf was ein Stuttgarter heute Morgen stolz sein kann. Für uns ist ganz klar, wir Stuttgarter sind stolz auf unseren Fernsehturm. Kennt ihr den? Der erste Fernsehturm Deutschlands. Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst thront da über unserem Stuttgarter Talkessel da oben. Und man kann von dem Ding über ganz Kessel City runtergucken und sieht so die ganze Metropolregion Stuttgart oder so. Wir sind allerdings auch noch stolz auf zwei andere Marken aus unserer Region. Ja, beides aus Stuttgart. Daimler und Porsche. Da ist der Stuttgarter besonders stolz drauf, denn er steht zwar jeden Tag 2 Stunden im Stau durch die Stadt, aber wir können halt Autos bauen. Ha ja, gell? Also wir machen halt Autos, da sind wir besonders stolz drauf. Aber bevor wir uns ein Auto kaufen können, sind die Schwaben ja auch noch bekannt fürs Sparen, natürlich. Geiz, nee, wir sagen eher, wir sind sparsam, ja. Wir sparen, wir sind sehr gut im Sparen. Und worauf wir natürlich auch noch stolz sind, aufs Schaffe, ja, wir schaffet. Kommt da bekannt vor, ja, die Baustelle. Das wird unser schöner neuer Bahnhof, Leute. Ja, da sind wir schön dran. Jetzt haben wir überlegt, auf was kann denn eigentlich der Würzburger so stolz sein? Was habt ihr denn so im Angebot? Erkennt's jemand? Flyer-Alarm, genau, das verbinde ich mit Würzburg. Ja? Darauf könnt ihr auf jeden Fall stolz sein. Und ihr könnt stolz sein auf Money Green. Ja, so war es an Heiligabend. Wer war denn da an Heiligabend? Kann ich mal kurz sehen? Wahnsinn, ungefähr die Hälfte. Cool. Und nächsten Sonntag geht's dann los, gell? Regulär. Bin ich schon sehr gespannt, was ihr davon erzählt. Ich finde, ihr könnt stolz drauf sein. Ihr habt diesen Location-Wechsel jetzt irgendwie so eingetütet. nach einer kurzen CVM-Strecke jetzt in der Disco mit Biergeruch. Gratuliere. Ich kenne sie aus eigener Erfahrung. So, jetzt aber der eigentliche Grund, auf was ihr Würzburger stolz sein könnt. Ach, Schmitter, ja. Viele Leute haben Schmidt, aber ihr habt Schmitter. Zwei Lichtgestalten auf einem Bild. Ach, Wahnsinn, der Typ. Also auf den kann man auf jeden Fall stolz sein. Wenn man das alles so anschaut, auf was wir alles so stolz sein können, muss man ja feststellen, uns geht's schon gut, ne? Also wir können wirklich stolz sein auf das, was wir so erreicht haben in unserem Leben, auf das, was wir so bauen, auf das, was wir so bringen im Job oder auch in der Familie oder in der Gemeinde. Und das haben wir, wird uns ja auch beigebracht, dass wir darauf stolz sein dürfen. Denn wer was macht oder wer irgendwie besonders schlau ist, der kann wirklich stolz sein. Ich möchte mal mit dir heute der Frage nachgehen, was bedeutet eigentlich diese Denkweise für unsere Gottesbeziehung oder für unser Gottesbild? Ich war kürzlich bei einem Jugendgottesdienst, wir hatten ab und zu mal eingeladen als Prediger so rund um Stuttgart im Land. Und es war übrigens ein Jugendgottesdienst in einem Kino. Und dann hatte ich da eben gepredigt und die Veranstalter wollten, dass dann nach der Predigt, dass es so eine Gebetsphase gibt. Ja, also kennt ihr das quasi, wenn der Prediger fertig ist, spielt die Band ein Lied, im Normalfall viel zu laut, als dass dafür dann parallel gebetet werden kann. Also steht man da so vor den brüllenden Boxen vor der Bühne und möchte beten. Und dann wurden die Leute eingeladen, dass sie kommen können und dass dann also ein paar Leute von diesem Gebetsteam, aber natürlich auch der Prediger, dass der dann auch für die Menschen betet. Die konnten dann da kommen, ihre persönlichen Anliegen nennen und dann, eben wie gesagt, hat man sich so angebrüllt während dem Gebet. Dann kam ein junger Mann zu mir, dann haben wir 17, 18, und sagte so, Tobi, kannst du für mich beten? Sag ja, dafür sind wir ja gerade da. Für was kann ich denn beten? Und dann sagte der, ja, ich habe ein Problem mit Pornografie. Und dann habe ich eigentlich erwartet, dass er dann als nächstes sagt, kannst du bitte für mich beten, dass Gott mir das wegnimmt? Oder sowas in der Art. Er sagte aber, Tobi, bitte bete für mich, dass ich mich richtig anstrengen kann, um dagegen zu kämpfen. Doch interessant, oder? Manche Leute beten, aber die beten dann nicht dafür, dass Gott was tut, sondern dass sie was tun können. Unsere Welt, unser Job, unser Leben, die zeigen uns eigentlich den ganzen Tag, du musst dich anstrengen. Du solltest dich reinhängen. Du solltest richtig schlau sein auch, ne? Nicht nur was machen, sondern auch klug dabei sein. Und ich glaube, das übertragen wir oft auch auf unsere Beziehung zu Gott. Kennst du das? Da kommen dann meistens so Sätze raus wie, ich sollte mehr beten. Oder ich sollte weniger sündigen. Oder ich sollte mehr fasten oder was auch immer. Und es führt dann eigentlich meistens zu so einem Kletterchristentum. Ja? Also es ist einfach immer noch verbissener zu probieren, die Christenleiter nach oben zu steigen. Probier es einfach nur noch ein bisschen mehr, dann wird es schon irgendwie klappen. Ich bin deshalb so dankbar für einen Bibeltext jetzt von heute Morgen, weil der uns so eine ganz andere Art zu leben zeigt. Der zeigt uns ein ganz anderes Bild von Gott. Und auch ein ganz anderes Bild von uns als Menschen. Und mein Gebet ist jetzt, dass du in den kommenden Minuten das wirklich erfahren kannst. Erstens, was es heißt, worauf du wirklich stolz sein kannst. Und zweitens, was das vielleicht für eine Reformation oder Renovierung deines Gottesbildes oder deines Glaubens bewirken kann, wenn wir diese Realität für uns annehmen. Bevor ich euch mit zu dem Bibeltext nehme, bete ich noch. Gott, vielen Dank für die Nacht. Vielen Dank jetzt für diesen Morgen. Danke für unsere Gemeinschaft. Und danke für dein Wort. Du möchtest uns heute was sagen. Und wir wollen uns dafür bereit machen. Sprich so, dass wir es verstehen und dass wir wirklich was damit anfangen können. Verändere uns, forme uns und lass uns einen Schritt vorankommen heute in deine Richtung. Amen. Der Zusammenhang, aus dem unser alter Text heute wieder kommt, ist der Korintherbrief. Wir erinnern uns, Gemeinde, die Paulus gegründet hatte. Nachdem er weg ist, entwickelt sich da manches schief und dann schreibt er im Nachhinein so einen Erinnerungsbrief an die Korinther. Und da schreibt er zum Beispiel gleich am Anfang im ersten Kapitel einen interessanten Satz. Da schreibt er, denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Paulus macht so einen Dualismus hier auf. Ja, die Juden, die stehen dafür, dass sie immer stolz drauf sind, was sie so hinkriegen. Ja, auf, dass sie die Gesetze halten und dass sie ihre Religion so eifrig frönen und dass sie so richtig stolz sind auf das, was sie gebacken kriegen. Und auf der anderen Seite sagt die Griechen, die sind so stolz auf ihre Philosophie, auf ihr Wissen, auf ihre Weisheit. Und als ich das dann so las in diesem Korintherbrief, dachte ich, naja, eigentlich kennen wir beides, ne? Stolz auf unsere Leistung und stolz auf unsere Schlauheit. Die Franken, ne? Beides fränkische Eigenschaften. Und also Leistung und Schlauheit. Trifft auch auf Schwaben übrigens zu. Wir sagen ja, mir kennet alles, ja. Und jetzt ist ja die Frage, was macht jetzt Paulus? Wenn er sagt, na, die Juden sind stolz auf die Leistung, die Griechen auf die Weisheit. Was kommt denn jetzt dann? Auf was können wir denn wirklich stolz sein? Paulus nennt etwas Drittes. Und das können wir uns jetzt mal anschauen. Im ersten Korintherbrief, erstes Kapitel, die Verse 26 bis 31. Da schreibt er, seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Auf dass sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Auf das gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ich möchte mit dir anhand von zwei Punkten durch diesen Text durchgehen. Der erste Punkt heißt, der Flieger fliegt. Könnt ihr nichts damit anfangen, weiß ich. Aber am Samstagmorgen muss Spannung aufgebaut werden, dass ihr durchhaltet. Also erster Punkt, der Flieger fliegt. Es geht Paulus hier um Juden und um Griechen und irgendwie auch um Würzburger, nehme ich mal an. Denn wir sind so gepolt, dass wir stolz sind auf unsere Leistung oder und auf unsere Weisheit. Und wenn wir Paulus hier so lesen, dann merken wir, es geht ihm irgendwie nicht so drum, das Richtige zu machen, zu tun und zu leisten. Und es geht auch nicht drum, das Richtige zu denken, zu philosophieren und zu wissen. Ja, aber um was geht's denn dann, wenn man nicht auf die beiden Sachen stolz sein kann? Der Kernvers steht ja in Vers 30. Der heißt so, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Paulus sagt also, es geht darum, das Richtige zu sein. Er sagt, es geht nicht ums Richtige zu tun, ums Richtige zu wissen, sondern es geht darum, das Richtige zu sein. Ihr seid in Christus. Und dann kommen in diesem Vers 4 große Schlagworte. Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung. 4 große theologische Begriffe. Ganz kurz dazu, was können wir dazu wissen? Also Weisheit, wie heißt es wohl auf Griechisch? Weiß es jemand, was hier im Griechischen steht? Manche von uns heißen sogar so mit Vornamen. Sophia. Weisheit heißt Sophia. Und wenn der Grieche von Weisheit sprach, von Sophia, dann meint er damit jetzt nicht irgendwie nur eine Schlauheit oder ein Wissen oder eine Intelligenz, sondern er meinte damit eigentlich die Fähigkeit, sein Leben zu meistern. Also wenn der Grieche sagte, dieser Mann hat Sophia, dann meinte der, der weiß, wie Leben geht. Der hat die Fähigkeit, sein Leben zu meistern. Und Paulus schreibt es in diesem Vers und sagt, diese Weisheit, die ist wo? In Christus. Und dann kommt der zweite Begriff, Gerechtigkeit. Weiß das zufällig jemand, was im Griechischen im Originaltext steht, Gerechtigkeit? Dikaiosyne. Dikaiosyne. Können wir gemeinsam sagen? Dikaiosyne. Schon Griechisch gelernt. Wahnsinn. Dikaiosyne heißt nicht das, was wir unter Gerechtigkeit verstehen. Wenn wir über Gerechtigkeit nachdenken, dann meinen wir, das hat was mit Fairness zu tun. Ja, beim Sport, wenn da was fair abläuft, ist gerecht. Ja, die einen haben einen Elfmeter bekommen, unberechtigterweise, dann müssen die anderen auch einen bekommen. Das verstehen wir unter Gerechtigkeit. Das griechische Wort Dikaiosyne meint aber vielmehr, dass es um ein richtig Gemachtsein vor Gott geht. Also nicht eine ausgleichende Gerechtigkeit, sondern Gerechtigkeit im Sinne von, wir sind richtig gemacht worden vor Gott. Und Paulus schreibt, wo ist diese Dikaiosyne? Die ist in Christus. Und dann noch der dritte Begriff, Heiligung. Heiligung, weiß nicht, was du mit Heiligung formulierst, auf Griechisch heißt es Hagiasmos. Hagiasmos, sagen wir mal gemeinsam. Hagiasmos, sehr gut. Heiligung, da denken wir oft, da geht es um irgendwie so einen Prozess, den wir anstreben, ja, dass wir immer heiliger werden im Verlauf unseres Lebens. Das griechische Wort Hagiasmos allerdings redet gar nicht von einem Prozess, sondern es ist ein Stand, ein Status, könnte man sagen. Hagiasmos beschreibt das Geheiligtsein vor Gott. Finde ich voll interessant, ne? Auf Deutsch hört sich Heiligung, hört sich an wie irgendwas, was so fortschreitend ist. Hagiasmos sagt was, was besteht. Ein Stand, den wir haben. Du stehst heilig vor Gott, sagt Paulus. Und wo ist es passiert? In Christus. Und dann noch der vierte Begriff, Erlösung. Heißt auf Griechisch Apolytrosis. Auch ein geiles Wort. Apolytrosis, sag mal. Apolytrosis, Wahnsinn. Wenn der Grieche von Apolytrosis sprach, dann meinte der nicht Erlösung im Sinne von eine ganz fromme Angelegenheit, sondern der hatte immer ein Bild vor Augen, und zwar den Loskauf eines Sklaven. Wenn der Apolytrosis hörte, dann war das so, dass man auf den Sklavenmarkt ging, Kohle auf den Tisch legte und den Sklave mit nach Hause nahm. Das heißt, der Sklave wurde erlöst, der wurde ausgelöst aus dem einen Besitzverhältnis in das andere. Apolytrosis. Da ging es um Besitzwechsel, Besitzerwechsel. Und wo ist dieser Besitzerwechsel für uns passiert, sagt Paulus? In Christus. Puh. Vier riesentheologische Begriffe in einem Vers. Sie haben mir überlegt, wie kann man sich das denn vorstellen? Also wie können wir denn heute verstehen, was es bedeutet, in Christus zu sein und diese vier Sachen, von denen Paulus hier schreibt, zu erleben? Wie können wir uns das vorstellen? Wir sind kürzlich als Jesus-Treff-Leitung nach London geflogen. Wir haben eine Partnergemeinde in London, St. Mary's Church heißen die, sind von der Church of England, also auch was ganz Ordentliches, ja, also so wie Landeskirche bei uns, in England. Und manchmal kommen die zu uns und mal besuchen wir die. Und kürzlich war es mal wieder soweit, dass wir am Stuttgarter Flughafen im Flugzeug saßen und zu 12 nach London geflogen sind. Versetz dich mal kurz rein in die Situation. Flugzeug steht noch auf dem Rollfeld in Stuttgart, wird gleich nach London fliegen. Alle warten darauf, dass es losgeht. Was bringt dich denn in diesem Moment nach London? Der Pilot hat dann so eine Durchsage gemacht, kurz bevor es losging, und sagte dann so, hallo, sehr geehrte Passagiere, herzlich willkommen an Bord. Bitte wedeln Sie jetzt mal alle ganz stark mit den Armen, damit wir richtig Auftrieb bekommen und nach London fliegen können. Hat er nicht gesagt. Er hat auch nicht gesagt, bitte drehen Sie sich mal nach hinten um und pusten Sie, was das Zeug hält, damit wir Schub bekommen, um in diesen Himmel über Stuttgart abheben zu können. Er hat auch nicht gesagt, liebe Passagiere, bitte machen Sie sich mal ganz leicht, halten Sie mal die Luft an, damit das Flugzeug nach London abheben kann. Er hat auch nicht gesagt, liebe Passagiere, bitte fokussieren Sie alle Ihre Gedanken auf den Himmel. Denken Sie mal an die Wolken. Hat er alles nicht gesagt. Ich sag dir mal was, in dem Moment, als wir da in diesem Flugzeug saßen, war völlig wurscht, was wir in unseren Sitzen gemacht haben. Ich habe sogar noch was mitgebracht, um es ein bisschen zu verdeutlichen, weil ich glaube, dieses Bild kann uns voranbringen. Ich habe das krasseste Spielzeugflugzeug der Welt dabei. Es sieht jetzt noch ganz harmlos aus, aber Achtung. Fett, gell? Liebe Eltern, bitte nie kaufen. Nie so ein Ding kaufen. Es wird dir den letzten Nerv rauben. Aber als Predigtbeispiel taugt es, glaube ich. Denn was können wir an so einem Flieger sehen? Wir können sehen, kein Verhalten, keine Schlauheit der Passagiere, die in diesem Flugzeug sitzen, trägt ja auch nur einen Zentimeter dazu bei, ans Ziel zu kommen. Wenn du auf dem Flughafen in Stuttgart sitzt, in einem Flugzeug, dann ist das Einzige, was dich nach London bringt, das im Flugzeug sein. Das Flugzeug verrichtet ja alle Arbeit dabei. Das Flugzeug ist überhaupt nicht auf deine Stärke oder deine Weisheit angewiesen. Und ich kann aus eigener Erfahrung berichten, das Flugzeug, in dem wir saßen, das brachte tatsächlich alle, die da drin waren, nach London. Alte und Junge. Starke und Schwache, Dicke und Dünne, Versager und Erfolgreiche, Schlaue und Dumme, die Erste-Klasse-Passagiere und auch die Unangeschnallten auf den Plätzen neben den Klos. Ich möchte dir mal heute Morgen diese Zusage machen. Das gilt ja dir. Du bist in Christus. Gott hat es durch Jesus gezeigt. Und zwar ein für alle Mal. Gott macht alles. Dieser Jesus wird als Mensch geboren, lebt unser Leben auf dieser Welt. Er stirbt für uns. Er wirbt um uns. Er ergreift uns. Und wir leben in ihm. Wir können also sagen, so wie es beim Fliegen nicht auf die Passagiere ankommt, sondern aufs Flugzeug, so kommt es beim Glauben nicht auf uns an, sondern auf Christus. So wie es beim Fliegen nicht auf die Passagiere ankommt, sondern aufs Flugzeug, so kommt es beim Glauben nicht auf uns an, sondern auf Christus. Hä? Fragst du dich jetzt? Aber was haben wir denn dann überhaupt noch zu tun? Martin Luther hat gesagt, zu glauben, dass Christus für die Menschen gestorben sei, nützt gar nichts, wenn man nicht glaubt, einer von diesen zu sein. Es scheint so eine Realität zu geben, die in uns wirken kann, wenn wir die glauben. Glaub es. Du sitzt im Flieger und der Flieger fliegt. Du bist in Christus. Und dieser Christus hat alles gemacht. Er hat es vollbracht. Er hat es vollgebracht. Und er sagt der Korintherbrief immer wieder, Paulus schreibt immer wieder über die Identität der Korinther, wer sie eigentlich sind. Er sagt nicht nur, was sie tun sollen, sondern wer sie sind. Und ich glaube, das bringt eigentliche Renovierung in unser Glaubensleben, wenn wir verstehen, wer wir sind. Ich möchte mal ein Beispiel aus meinem Leben geben. Wir haben bei uns im Jesus-Treff machen wir einmal im Jahr so einen Verkündigungsworkshop. Ja, wir haben ja keinen so Guru-Pastor da wie ihr. Wir müssen immer alle bei uns predigen. Wir haben so ein Predigteam. Und machen dann da so einen Workshop. Hasst mich schon. Hat eine Weile gedauert. Aber. Auf jeden Fall haben wir dann so einen Verkündigungsworkshop. Machen wir einmal im Jahr, so ein Wochenende. Und da geht es gerade darum, wie bereite ich eine Predigt vor oder wie bereite ich eine Andacht vor. Das Ding nennen wir Wortexport. Und dann waren wir kürzlich da bei uns im Gemeindehaus und haben Freitagabends aufgebaut für den Wortexport. Dann kamen so die Teilnehmer, die sollten so um 7 oder so kommen, dann geht es Freitagabends und Samstag. Und wir waren so zu dritt oder zu viert am Aufbauen, Tische stellen, Stühle stellen. Und dann waren eben noch deutlich, bevor der Workshop losging. Und dann kommt in diesem Moment ein Typ in den Saal vom Gemeindehaus rein, den hatte ich davor noch nie gesehen. sah auch ein bisschen, na, nicht so aus, als würde er die ganze Zeit ins Gemeindehaus gehen, läuft schnurstracks auf mich zu und sagt als ersten Satz einen Satz, den ich nicht erwartet hätte, nämlich, ich brauche einen Pfarrer. Guter Satz für einen Einstieg, ne? Ich brauche einen Pfarrer. Sagte ich, hier ist kein Pfarrer, kann ich leider dir nicht damit dienen, aber ich heiße Tobi, wer bist du? Thorsten, hallo. Und dann wurde relativ schnell klar, dass Thorsten ein Anliegen hatte. Sag ich, warum brauchst du denn den Pfarrer? Sag ich, ich brauche Kohle. Thorsten, wozu brauchst du Kohle? Und dann erklärte mir Thorsten die Geschichte, dass er nämlich Hartz-IV-Empfänger ist und seinen Personalausweis verloren hatte. Und dann hat er einen neuen Personalausweis bestellt und hat den dann beim Stuttgarter Bürgerbüro beantragt, so macht man das da bei uns, muss dann da hingehen und dann kostet aber der Personalausweis, wenn man den abholen will, 27 Euro. Und dann sagt er, ich kann nur, wenn ich jetzt zum Bürgerbüro gehe, meinen Personalausweis hole, dann zur Bank gehen, mein Hartz IV abheben und dann kann ich dir danach das Geld wieder zurückgeben. Nicht mit mir. Ich habe so überlegt, Thorsten, ganz ehrlich, hört sich gut an, die Geschichte, ja, mit Personalausweis und dann lacht zur Bank und dann kommst du wieder und so, alles klar. Aber was gibt mir denn eigentlich die Sicherheit, dass du nachher zurückkommst mit der Kohle und die mir wieder gibst? So, und jetzt was Interessantes passiert. Thorsten sagte, okay, Tobi, ich habe eine Idee. Ich lass dir mein Handy als Pfand da. Und das wird dir versichern, dass ich jetzt mit den 27 Euro nachher auf jeden Fall wieder zurückkomme. Hat mich überzeugt. Ich sage, okay, Thorsten, damit hast du mich 30 Euro aus meiner Tasche gezogen, dem Typ in die Hand gedrückt, er ist gegangen und ab dann begann ein Warten. Ich habe euch was mitgebracht, Leute. Ich bin bis heute stolzer Besitzer eines Handys im Wert von 1,99 €. Und Thorsten hat dafür meine 30 Euro gerippt. Was für ein Sack, oder? Könnt ihr euch vorstellen, wie ich an diesem Abend da saß im Gemeindehaus beim Wortexport-Workshop? Das Handy lag die ganze Zeit vor mir auf dem Tisch. Der Workshop begann. Und mein Glauben sank von Minute zu Minute. Und dann war es 8, dann war es 9. Und die Leute um mich herum haben richtig gemerkt, wie mich das richtig ankäst. Wie mich es richtig wurmt, ja. Der hat uns ja fett verarscht. Ja, ihr lacht, ne? In so einem Moment, da denkt man dann schon, was bin ich eigentlich für ein Depp? Gebe ich dem 30 Euro? Meine damalige Freundin, Judith, meine jetzige Ehefrau, die hat es auch gemerkt, sie saß neben mir und die hat gemerkt, dass meine ganzen Gedanken ständig um diese Verarsche kreisen, ja? Dass ich mich gar nicht konzentrieren kann auf das, was eigentlich an diesem Abend wichtig gewesen wäre, ne? Dass wir diesen Workshop da gut machen. Und dann haben die Leute um mich herum, die haben auch so gesagt, Werner, hör jetzt auf, darüber nachzudenken, das bringt jetzt nichts, lass es einfach, denk an was anderes. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Wenn jemand zu dir sagt, denk nicht drüber nach. So, dann ist aber was Entscheidendes passiert. Dann sagte Judith zu mir, überleg mal kurz, wer du eigentlich bist. Überleg mal kurz, wer Tobi Werner ist. Überleg mal kurz, was 30 Euro im Leben von Tobi Werner sind. Sind 30 Euro, ne? Aber ehrlich gesagt, wenn man mal überlegt, dass mein Vater der Schöpfer des Universums ist und dass dem alles gehört, was hier auf dieser Welt zu sehen ist, das relativiert 30 Euro. Wenn wir verstehen können, wer wir eigentlich sind, wenn wir uns daran erinnern, was unsere Identität ist, das verändert wirklich was. Verstehst du? Wenn zu dir jemand sagt, hör auf, drüber nachzudenken, klappt es normal nicht. Aber wenn zu dir jemand sagt, wer bist du denn eigentlich? Und was sind denn für dich 30 Euro? Und was, wer bist du denn eigentlich vor Gott? Das bringt wirkliche Veränderung in dein Leben. Überleg mal kurz an deinen, denk mal kurz an deinen Alltag nächste Woche. Montag geht's wieder los. Welche Problematik wartet denn da auf dich? Und welche Problematik würde denn relativiert, wenn du es wirklich glauben könntest, ich bin in Christus. Ich bin in Christus. Das war der erste Punkt. Der Flieger fliegt. Und der zweite Punkt heißt, willkommen an Bord. Was ist denn dann, wenn wir es wirklich glauben können, an Bord dieses Fliegers zu sein? Was verändert sich dann in unserem Leben? Lass uns nochmal kurz den Vers 30 vom ersten Kapitel lesen. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Ey, wenn alles in Christus steckt, wenn wir in dem sind, dann hört sich's doch irgendwie so an, als könnten wir aufhören, selber fliegen zu wollen. Wenn all das in Christus passiert ist, dann können wir doch aufhören, uns selber erlösen zu wollen. Paulus sagt, das alles ist ja schon geschehen durch das in Christus sein. Bedeutet für uns, entspann dich. Hab einen entspannten Flug. Willkommen an Bord. Wie bitte? Als Christ muss ich gar nichts mehr machen? Jetzt muss ich kein Sündenmanagement mehr betreiben? Muss ich nicht mehr in die Kirche gehen oder in den Club? Muss ich nicht mehr gute Taten tun? Muss ich mich nicht raffen mal endlich? Ich glaube, das kannst du alles machen. Ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn man das macht. Ne? Aber wenn Paulus recht hat, dann gilt ja, es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich weniger liebt. Und es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich mehr liebt. Wenn in Christus schon alles passiert ist, naja, dann kann kein Passagier das Flugzeug aus der Bahn bringen. Möge er noch so trumpig sein. Martin Luther hat dazu gesagt, sündige tapfer, doch tapferer Glaube und freue dich in Christus, der Herr ist über Sünde, Tod und Teufel. Sündige tapfer, doch tapferer Glaube und freue dich in Christus, der Herr ist über Sünde, Tod und Teufel. Ich glaube, das sagt uns heute Morgen 1. Korinther 1, in Christus zu sein heißt ja, auf die eigene Weisheit, auf die eigene Gerechtigkeit, Vervollkommnung und Erlösung zu verzichten. Und das, was Gott durch Christi Tod und Auferstehen bewirkt hat, anzunehmen. Was passiert dann, wenn wir das machen? Als wir da im Flugzeug saßen, da Stuttgart-London, ist noch was Interessantes passiert. Der Flug war überbucht. Und Judith und ich konnten dann nicht unsere normalen Plätze einnehmen, sondern wir wurden dann so nach vorne gesetzt. Also da war halt dann vorne in der ersten Reihe war halt noch Platz, war jetzt keine wirkliche First Class, aber man hatte irgendwie schon ein bisschen mehr Beinfreiheit. Und wir hatten auch einen Smart-Tarif gebucht. Smart-Tarif bedeutet, dass man irgendwie ein lätschiges Sandwich und Wasser bekommt im Vergleich zu den anderen auf den billigen Plätzen. Und dann flogen wir also los und wir bekamen dann da dieses Sandwich und den Drink. Und dann sehe ich so, wie Judith irgendwie sich immer nach hinten umdreht und gefragt, wo sitzt eigentlich die Sarah? Sarah war mit ihrem einjährigen Jona dabei auf dieser Reise und die hatten keinen Smart-Tarif gebucht. Und dann sah ich, wie Judith das Sandwich anguckte und vielleicht auch aufgrund des Aussehens, aber auch aufgrund von ihrer Nettheit, es in die Hand nahm und nach hinten ging zu Sarah nach Reihe 12 und der das Sandwich und den Drink gab und sagte, hey, Jona hat sicher Hunger und Durst, gib es dir mal. Verstehst du, wenn wir nicht auf dem Sitz sitzen und mit den Armen wedeln, dann kommen auf einmal andere Menschen ins Blickfeld. Dann haben wir auf einmal eine Freiheit für andere. Dann können wir auf einmal abgeben und teilen und dienen. Weißt du, wenn wir nicht mehr uns selber erlösen müssen, dann haben wir plötzlich Zeit und Kraft für anderes, für andere. Ich glaube, unsere Fragen ändern sich dann, wenn wir in Christus sind. Unsere Haltung ändert sich dann, wenn wir in Christus sind. Und unsere Handlung ändert sich dann. Wenn ich vorher vielleicht frage, wie kann ich denn in diesem Leben mehr bekommen? Dann kann ich nachher fragen, wie kann ich denn eigentlich mehr geben? Wenn ich vorher vielleicht frage, wie kann ich denn in diesem Leben mehr geliebt werden? Dann kann ich nachher fragen, wie kann ich denn eigentlich mehr lieben? Wenn ich vorher vielleicht fragen muss, wie kann ich denn mein Herz schützen vor diesen ganzen möglichen Verletzungen? Dann kann ich nachher wahrscheinlich fragen, wie kann ich denn eigentlich mein Herz öffnen und weiten für die anderen? Willkommen an Bord. Ich brauche jede Woche diese Gemeinschaft mit Christen, diese Gemeinschaft mit Geschwistern, um genau daran erinnert zu werden. Ich bin in Christus. Ich bin willkommen und ich darf meine Identität in Christus annehmen. Und ich brauche auch diese Gemeinschaft mit euch, mit meinen Geschwistern in Stuttgart, um das immer wieder zu verinnerlichen und zu lernen, was das denn jetzt heißt, in Christus zu sein. Ich fasse mal kurz die beiden Punkte zusammen. Wenn wir fragen, auf was können wir denn eigentlich wirklich stolz sein? Dann würden wir so gerne auf unsere Leistung stolz sein oder auf unsere Weisheit. Aber das wäre genauso, als würden wir im Flugzeug sitzen und mit unseren Armen wedeln, damit wir ans Ziel kommen. Es gilt für uns, der Flieger fliegt. Du brauchst dir keinen abstrampeln. Du sitzt im Flugzeug und es ist für alles gesorgt. In Christus ist schon alles passiert. Und zweitens, willkommen an Bord. Wenn du diesen Lebensraum für dich annimmst, dann kannst du dich entspannen. Und ich glaube, dein Leben wird sich radikal ändern, wenn du dieser Christus-Realität Glauben schenken kannst. Und dann schreibt Paulus, du kannst stolz drauf sein, du kannst dich rühmen, dass du in Christus bist. Noch viel besser als deine tolle Frise und deine Leistungsfähigkeit im Beruf und deine Weisheit. Noch viel besser ist es, stolz drauf zu sein, in Christus zu leben. Welche Herausforderungen warten auf dich jetzt in der nächsten Woche? Was kommt da auf dich zu, was du so richtig verkacken könntest? Was kommt auf dich zu, wo du dich so richtig abstrampeln könntest? Dann gilt dir die Einladung Gottes zu sagen, ey, ich sitz im Flieger. Ich bin in Christus. Und das ist meine Realität, meine Identität, die ich für mich annehmen kann. Zum Schluss noch was. Ab und zu spiele ich ja noch Schlagzeug, ne? Also bin ja ein Schlagzeuger. Und vor kurzem ist es mal wieder passiert, das war mein Blick vom Schlagzeug aus in Hamburg im, wie heißt das Ding? Altes Opernhaus, oder altes Schauspielhaus heißt es, glaube ich. Und es war ein ganz schön bewegender Abend da. Warum? Also erstens, sieht geil aus. Ne? Ja. Zweitens, der Abend hieß Letzte Lieder. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Das ist ein Konzept von einem Typen, der in Sterbehospize geht. Und dort sterbende Menschen befragt, welches Lied sie sich denn als letztes Lied ihres Lebens wünschen würden. Und dann findet in dieser Stadt, in der er das Hospiz besucht, in dem Fall in Hamburg, ein Konzert statt. Und da werden diese letzten Lieder gespielt. Und da sitzen dann entweder die Sterbenden oder die Angehörigen der schon Gestorbenen. Und dann wird die Geschichte erzählt von diesem Menschen und dann wird das Lied gespielt. Da war alles dabei, sag ich dir, von Helene Fischer über Johann Sebastian Bach bis Sido. Wurde alles gespielt. Und für mich war das irgendwie ein bewegender Abend. Deswegen, weil ich gemerkt habe, du musst ja gar kein Christ sein dafür, dass ich mit der Perspektive der Endlichkeit dein Blick automatisch Richtung Ewigkeit wendet. Da merkst du auf einmal, irgendwie scheint das Sterben zum Leben dazuzugehören. Betrifft uns ja alle. Und auf einmal wandelt sich so dann auch deine Perspektive aufs Leben. Weil du merkst, es gehört dazu. In Christus ist es ja ähnlich. Ne? In diesem Flieger, da fliegt alles mit. Unser Leben. Mit seinen Höhen, mit seinen Tiefen. Da sitzen wahrscheinlich direkt auf deinem Nebensitz die Katastrophen. Und auf der anderen Seite die großen Erfolge und Siege. Am Gang da hinten, da sitzen die Phasen der Krankheit direkt neben den Phasen der Gesundheit. Am Fenster da vorne sitzen die Metastasen und die Chemotherapien. Da sitzt die Freude und die Trauer direkt nebeneinander. Da sitzt auch die Glutenunverträglichkeit und dein Heuschnupfen. Da sitzt das Beziehungschaos und das Verliebtsein. Da sitzen die Sorgen um die Zukunft und die Hoffnung auf den Frühling. Und in der ersten Klasse da vorne, da sitzen wahrscheinlich die Liebe und die Gnade und der Frieden. Und das sitzt alles in Christus. Ich finde das Wahnsinn. Wir brauchen unsere Schwächen und Krisen nicht mehr wegzudiskutieren oder wegzubeten. Wir brauchen nicht mehr stolz drauf sein auf das, was wir ach so toll gemacht haben. Sondern das ist alles in Christus. Er bringt uns voran. Er bringt uns ans Ziel. Das ist doch eine wahnsinnige Entspannung. Und es ist ein so frohes Evangelium. Du sitzt im Flieger und der Flieger kommt an. Amen.